Hey, cool, dass du hier bist und willkommen beim ersten Podcast von mir. Ich bin richtig gespannt, was sich hier so entwickeln wird und heute sprechen wir ein bisschen über Shopify-Apps und das mit einem der Gründer von Pieces und zwar Mo. Und kam was echt Spannendes bei rum, einfach ein cooler Austausch und auch vielleicht ein paar spannende Apps, die dich in deinem E-Commerce-Business voranbringen. Ja, sei gespannt, was noch kommt und viel Spaß mit der Folge. Okay, es wird passen.
Ja.
Der Moritz ist hier für einen Podcast, wo wir ein bisschen über Shopify-Apps sprechen und der stellt sich jetzt einfach mal kurz vor.
Genau, hi, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Moritz, einer der Gründer von Pieces. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen etwas. Ja, wir sind ein Vintage-Online-Shop, verkaufen Einzelteile, Vintage-Einzelteile und haben jetzt einen Shopify-Store seit, ich glaube, Mitte 2018. Ja.
Krass. Ja, da seid ihr ja schon der Vorreiter von Shopify. Cool. Genau, und wir sprechen einfach heute mal über ein paar Shopify-Apps und wie du auch vielleicht eine passende App für deinen Use Case finden kannst. Und wir diven direkt mal ins Thema mit dem Social Proof-Punkt und auch Conversion natürlich, Bewertung. Da kannst du gerne mal erzählen, so wie ihr das bei euch macht.
Okay, ja, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich krieg auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber man informiert sich natürlich, bevor man irgendwie sowas einführen möchte. Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Anbieter? Und ich glaube, der mit Abstand bekannteste Anbieter ist Trusted Shops. Hat natürlich den Vorteil bei so einem Social Proof-Thema. Man möchte ja das haben, was irgendwie am weitesten verbreitet ist, was am bekanntesten ist. Weil ich meine, jemand Fremdes kommt auf die Seite und will wissen, ist diese Seite vertrauenswürdig, kann die was und ja, soll ich da bestellen im Prinzip. Man möchte ja irgendwie eine Bestätigung haben, dadurch sucht man sich so einen externen Dienstleister, der bestätigt, hey, die Seite ist in Ordnung. Und ja, Trusted Shops hat ja ihre Badges und was auch immer, ist aber auch verdammt teuer. Und natürlich haben wir uns da auch mal informiert. Und also ich krieg bis heute noch dauerhaft Anrufe, ob wir uns das nicht mal anders überlegt haben. Ja, nee, und dann sind wir weitergegangen, haben geschaut, was ist vielleicht nicht ganz so teuer und erfüllt trotzdem den Zweck sehr, sehr gut. Und wir sind jetzt, wie du schon im Vorgespräch richtig analysiert hast, bei Trustpilot. Und ja, sind da ziemlich zufrieden. Ich glaube, das Logo wird immer bekannter von ihnen und ihre Aussagekraft wird immer größer. Und ja, wir sind zufrieden. Man kann gut mit ihnen arbeiten. Es ist noch nie was Großes vorgefallen oder sonst was. Wir schauen uns ab und zu die Bewertung an, schauen, ob wir da irgendwie was machen können. Schreiben die Leute an, die da irgendwie was Schlechtes geschrieben haben, kommentieren die Bewertung. Und ja, passt alles.
Cool, also für euch ja im Grunde auch ein Tool, um einfach zu sehen, macht ihr mit eurem Service alles richtig, weil eure Produkte sind ja quasi immer Unikate. Das heißt, ist ja nicht so, dass ein Produkt 10.000 Bewertungen haben kann. Das heißt,
Genau,
bei
im
euch ist
Prinzip.
das alles auf der Company-Ebene.
Genau.
Ja, okay, cool. Bei uns war es tatsächlich auch so, dass bei Trusted Shops dann gefühlt 10 Anrufe in der Woche
Ja.
reinkamen, um den Lead dann final zu machen. Und dann immer die Angebote, ich habe heute aber noch 10% für dich, aber morgen sind es nur noch 5. Da gibt es ja schon immer krasse Strategien, wie das da angegangen wird. Was sagst du denn? Man hat ja jetzt so in der LinkedIn-Bubble so vor kurzem immer und immer mehr von Reviews.io gehört. Da auch ein
Ja.
Shoutout an Shane, der das ja super publiziert so im deutschen Markt. Also wie kein anderer, würde ich sagen, in dem
Geil,
Tech-Bereich.
also was ich da teilweise für Kommentare von ihm gesehen habe, täglich unter
Ja.
fast jedem Post, muss man den Hustle mal so ein bisschen respekten, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Und wie dann auch teilweise Shop-Systeme auseinandergenommen werden, dessen Namen man jetzt nicht nennt, aber die dann da irgendwie Faxen machen. Und ja, das ist schon krass. Was hältst du von Reviews.io? Wie findest du es?
Ich bin so ein Mensch, dadurch, dass wir momentan da eine sehr gute Lösung haben und absolut zufrieden sind, habe ich mir das nicht genauer angeschaut, muss ich zugeben.
Okay.
Ich glaube, so von dem, was ich gehört habe und von dem, was ich gesehen habe, ist es ein gutes Tool. Aber ich, also wir sind jetzt seit über einem Jahr, glaube ich, schon bei Trustpilot, haben dort unsere 300 Bewertungen oder sowas, sind absolut zufrieden und ja, wenn wir jetzt merken, hey, wir sind damit irgendwie hinten dran, das Tool benutzt niemand mehr und das Vertrauen, das dieses Tool den Käufern schenken soll, das geht verloren, dann werde ich mich auf jeden Fall umhören und dann wird Reviews.io auch auf jeden Fall sehr bald genauer angeschaut, aber ich weiß, kannst du mir mehr dazu sagen?
Also ich muss sagen, ich teste das ja auch immer so von der Schnittstelle her, also wie das da ausschaut, wie die Anbindung ist. Das machen die meisten ja mittlerweile ganz geschickt dann über Shopify-Apps, dass du da quasi eine direkte Integration hast. Und da habe ich in meinen Online-Shops quasi auch mal ein bisschen getestet. Also von Trustpilot hatte ich auch schon über Trusted Shops bis hin zu Logs, das ist primär so aus dem Dropshipping bekannt. Und dann eben auch Reviews.io. Und ich glaube, dass das auch in Sachen Trust mittlerweile schon ein Standing hat, das schon mit Trusted Shops zu vergleichen ist. Und das finde ich eben auch so cool, dass man auch so einen bekannten Player eben auch mal so vom Thron stoßen kann und mal sagt, ey, wir machen das jetzt neu, wir machen das jetzt cooler. Und auch preisgünstiger, muss man ja auch mal sagen. Also die Pläne sind ja, beginnen so ab 29 Euro, glaube ich. Und deswegen finde ich es ein super cooles Tool, habe das jetzt auch dann eingesetzt und deswegen auf jeden Fall auch eine klare Empfehlung. Vor allem, weil man da auch eben ganz viele Integrationen hat, also sei es Zendesk, was auch immer, geht im Grunde eigentlich alles. Und das ist eben, glaube ich, das, was es auch ausmacht.
Du, vielleicht muss ich es mir nach dem Gespräch noch mal genauer anschauen.
Ansonsten einfach Schein schreiben.
Ja, ja.
Cool. Und wie würdest du generell so den Impact von Bewertungen im Shop so urteilen? Also meinst du, das ist so ein Must-Have oder denkst du eher so, okay, wenn ich in den Shop gehe, dann habe ich einfach schon so oder so Trust und ich kaufe auch ohne Bewertungen oder was meinst du da?
Ist ein absolutes Muss. Also, da sind wir sehr schnell so im AB-Testing-Thema, Conversion Rate Optimierung, sind wir auch gerade am Testen, was diese Testimonials ausmachen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als irgendwie Leute sagen, das, was du machst, ist gut. Und neue Leute kommen auf den Shop oder andere Leute kommen auf den Shop und lesen diese Bewertung. Und ich glaube, wir kennen es alle, ganz egal, eBay, Amazon oder wo auch immer man schaut. Ich lese mir immer Bewertungen durch.
Einfach
Für
für den
egal
Beruf
welches
dann.
Produkt. Genau. Also ist ein absolutes Muss. Man braucht irgendetwas in der Richtung. Welches Tool das jetzt genau ist, spielt, glaube ich, im ersten Punkt gar nicht mal so die Rolle. Aber man braucht auf jeden Fall diese Art von Social Proof, ja, damit einfach Leute mehr Vertrauen in deinen Shop haben.
Damit die Conversion Rate dementsprechend expandiert, hoffentlich exponentiell. Cool.
Hoffentlich.
Dann haben wir das Bewertungsthema schon mal so abgehakt. Auf jeden Fall der Way to go für deinen Online-Shop, damit du da deine Conversion Rate anpassen kannst und einfach die Kunden sehen, was du richtig machst und du vielleicht auch siehst, was du eben falsch machst. Ist ja für dich auch immer ein guter Impact, weil sonst die wenigsten Kunden werden dir eine E-Mail schreiben und sagen, was du falsch machst, sondern eher eine Bewertung schreiben, wo du dann eine Einladung vielleicht schicken kannst und da kriegst du vielleicht Wissen raus, was für dich ganz entscheidend sein kann.
Generell Feedback ist ein Riesenthema. Ich hatte es erst letztens mit einer Freundin drüber und wir haben drüber geredet, ob man denn beim Essen irgendwie schon mal groß Feedback gegeben hat. Und dann habe ich auch gesagt, ja, also ich mache das nicht, aber eigentlich sollte man es machen, weil ehrliches Feedback von Kunden ist so ein wichtiges Thema.
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man ja auch immer. Also ich ertappe mich da leider immer selbst bei, wenn ich im Urlaub bin. Ich war letztens auf Kos oder Kos. Da habe ich auch geguckt bei Google, was das beste, bewertetste war. Und so, das machst du immer auch unterbewusst, ohne dass du es willst. Und das gleiche Prinzip ist im Online-Shop ja eins zu eins anwendbar. Aber nochmal, um zu diesem Feedback zu kommen. Es gibt ja auch Apps, die quasi ermöglichen, nach dem Checkout, also ich habe meine Zahlung abgegeben, das heißt, der Sale ist quasi schon in der Tasche. Und dann habe ich quasi so Post-Purchase Feedback-mäßig. Das heißt, ich habe da so eine Kommentarfunktion und kann sagen, ey, ich habe das und das bestellt, ich fand das cool, ich fand das und das nicht cool. Was hältst du von sowas?
Ultra cool. Also ist auch, wie gerade eben schon gesagt, ist einfach nur mehr Feedback und mehr Feedback, solange man die Daten, die dann dabei rauskommen, auch irgendwie analysiert und aufhängt und nicht einfach so ins Nichts verlaufen lässt, ist immer nur gut. Deswegen, ja, finde ich saugeil. Bei uns ist es auch so. Jeder Kunde bekommt eine Mail mit einem Bewertungs. Bei Klaviyo kann man, reden wir glaube ich auch später nochmal drüber. Aber kann man dann direkt fragen, hey, wie zufrieden warst du mit deiner Bestellung? Das kommt dann irgendwie 10 Tage nach Bestelleingang. Und ja, da sammeln wir auch regelmäßig. Einmal, du sammelst Bewertungen und ja, du siehst einfach, was die Kunden denken.
Genau, das ist, glaube ich, Gold wert, damit du einfach auch weißt, okay, was sind vielleicht die Schrauben, wo ich alles gut mache und was sind auch die Optionen, die ich eben noch angehen kann, um eben den nächsten Stern vom Kunden zu bekommen, um eben zu sagen,
Ja.
okay, das war jetzt einfach ein Sale und das ist ein Shop, wo ich denke, okay, das sind 5 von 5, besser geht's gar nicht. Cool, dann lass uns direkt mal auch zum angesprochenen Thema schon hüpfen, und zwar E-Mail. E-Mail-Marketing ist, glaube ich, auch ein krasses, krasses ding und ein krasser Hebel so im E-Commerce, den viele, glaube ich, auch noch unterschätzen. Vor allem, wenn du so als Newcomer rangehst, dann denkst du dir erstmal so, komm, ich mache jetzt Social Ads, schieß die auf meinen Shop, da habe ich vielleicht 100 Bestandskunden und ich mache trotzdem nur noch Social Media Marketing und baller da raus. Und da haben wir auch ein paar E-Mail-Apps für Shopify direkt, und eigentlich so der Global und Best Player, mit dem man gefühlt alles machen kann, ist Klaviyo. Das nutzt du ja auch.
Benutzen wir auch. Und ich kann dir nur zustimmen, E-Mail ist underrated, wenn man es so sagen kann. War bei uns selbst so intern im Team und auch von mir selbst immer so dieser Gedanke, wer springt noch auf E-Mails an? Also, aber es funktioniert.
Ja, finde ich auch. Also, was Klaviyo da macht und auch generell dieses E-Mail-Marketing, da ein Shoutout an Thomas Grabner, glaube ich.
Ja. Ja.
Genau, auch ist ja bei LinkedIn in der Bubble auch ein ganz krasser im Bereich E-Mail-Marketing und wie man da die Betrefffelder macht, damit die Conversion dann noch ein bisschen erhöht wird. Ganz krass. Und Klaviyo, was habt ihr denn bei Klaviyo so speziell, was euch gefällt? Also was nutzt ihr von Klaviyo? Und macht ihr so Automation oder wie läuft das bei euch?
Ja, also wir hatten anfangs erst noch ein anderes Programm. Ich glaube, MailerLite oder sowas hieß das. Ich bin mir gar nicht 100%
MailerLite,
sicher.
MailChimp, das sind noch so die anderen Dinge.
Genau. Ja, ja. Früher hatten wir noch MailChimp oder sowas. Frag mich nicht, das war schon vor 2 Jahren. Dann waren wir dort eine Zeit lang und ja, irgendwann, wenn man viel auf LinkedIn unterwegs ist, wenn man in dieser Startup-Bubble so ein bisschen gefangen ist, dann bekommst du ja immer relativ schnell mit, wenn irgendwie ein Tool, ich sag mal, der Player ist, mit dem man gehen sollte. Und da haben wir dann auch relativ schnell bemerkt, dass Klaviyo doch nochmal einige Funktionen hat, die andere Programme nicht haben. Dann haben wir auch nochmal, also neben Thomas Grabner ist auch noch Jakob Gerzen, sagte bestimmt auch
ja.
Was.
Ja, klar.
Ist auch sehr krass am Start mit Snox und auch hier aus der Region. Und ja, mit ihm hatten wir, glaube ich, dann auch mal einen Call und hat auch gesagt, du, ihr könnt das auch mit dem Programm weitermachen, aber ich würde es euch trotzdem empfehlen, geht zu Klaviyo. Da könnt ihr einfach nochmal spezifischer auf die Kunden eingehen. Ihr könnt einfach nochmal sagen, hey, wenn der Kunde Aktion XY ausführt, schicke ich ihm die Mail Z, so in etwa. Und das ist sehr spezifisch auf die Kunden angepasst. Und ja, du kannst da teilweise die Automations, also ja, wir benutzen natürlich Automations oder Flows heißt bei
genau,
Klaviyo.
Ja.
Und ja, da kannst du... Da kannst du ellenlange Flows bauen, wenn du da Bock drauf hast.
Genau, also man kann sich das im Grunde vorstellen wie so eine Pipeline, die man baut. Das heißt, du sagst
ja, genau,
quasi, okay,
ja.
Der Kunde, der hat in meinem Online-Shop bestellt, dann warte ich 3 Tage und wenn er das Produkt A bestellt hat, dann kriegt er die E-Mail. Wenn das Produkt B bestellt hat, kriegt er die E-Mail und danach kriegt er noch das und dann Follow-up und hier Follow-up und dann kriegt er die E-Mail mit den Produkten zugespielt und das kannst du halt alles auch super leicht tracken. Es
genau.
Gibt bei Klaviyo dann so ein Webtrapping, das habt ihr wahrscheinlich auch noch im Online-Shop.
Mhm.
Oder wenn man dann zum Beispiel als eingeloggter Kunde irgendwie über ein Produkt geht und sich das Produkt anguckt, kann man einstellen, okay, der kriegt einen Tag später eine E-Mail von Klaviyo, ey, ist das dein Lieblingsprodukt, bestellt sie doch so mäßig. Also wirklich
also
ganz krass.
Die Menge an Daten, die Klaviyo von dir hat, ist wirklich crazy. Die haben
teilweise
dann,
ja.
Ey, das ist, die haben teilweise so viele Daten, die sehen, wann du auf der Seite warst, für wie lange, welches Produkt du dir angeschaut hast. Ist echt verrückt, die sammeln teilweise so viele Daten. Und ja, das hat natürlich einige Vorteile. Wobei man sagen muss, jetzt spezifisch für unseren Fall, wobei wir da auch relativ spezifisch sind, bei uns funktioniert das natürlich nicht alles 100% so gut, dadurch, dass wir Einzelstücke haben. Wir können für einzelne Produkte nie so gut Werbung machen.
Ja, klar, verstehe ich. Vor allem bei euch ist ja so, also wenn mir jetzt ein Pulli in Grün gefällt, dann bin ich vielleicht auf Pullis in Grün eingeschossen, und wenn dann jetzt nur noch Pullis in Blau da sind, könnte es natürlich der Fehler sein. Aber wenn ihr jetzt noch einen Pulli in Blau habt oder ein T-Shirt in Blau habt, dann wäre das natürlich schon was Passendes mäßig. Aber das ist ganz schwierig, glaube ich, auch bei euch. Einfach
Es
die
ist
Unikate.
nicht ganz so leicht. Also ich weiß, dass andere Online-Shops 15% plus durch ihr E-Mail-Marketing machen von ihrem Gesamtumsatz. Bei uns ist die Zahl nicht über 15, nicht über 10%. Sie hat ihre Daseinsberechtigung und was auch immer, aber wir werden einfach nie so genau die Leute targetieren können. Leider wie andere Shops.
Klar, aber das muss man auch sagen, ist ja bei euch auch, ich sage jetzt mal nicht Einzelfall, aber ihr seid ja mit den Unikaten eher so der, also nicht so verbreitet. Also es gibt ja primär die Leute, die sagen, ich habe jetzt tausendmal das gleiche Produkt und schiebe das jetzt raus. Und
Genau.
für die Leute ist es auf jeden Fall spannend, zumal das ja auch so ist, dass beim E-Mail-Marketing ist ja nicht so, du zahlst ja nicht 10 Cent für eine E-Mail, sondern du hast bei Klaviyo einen Plan, wo du sagst, okay, ich habe 3000 Abonnenten, da zahle ich ja meine $40 für. Also ich jetzt dahin gesagt, ich weiß nicht genau, was es kostet, aber es ist auf jeden Fall verschwindend gering, wenn du mit Facebook oder so vergleichst. Vor allem im jetzt kommenden Q4 die Wucherpreise. Deswegen auf jeden Fall testen, und da kann man eigentlich nichts falsch machen, weil du hast ja faktisch keine Ausgaben außer deine Zeit.
Ist richtig, ist richtig.
Cool. Dann um nochmal ein anderes Tool, was E-Mail so angeht, zu nennen, was ein bisschen, ich sage jetzt mal, runtergebrochener ist und einfach nicht so ausgiebig ist wie Klaviyo, ist Abandonment Protector. Ist im Grunde einfach nur primär dafür gedacht, dass du, wenn ein Kunde bei dir in den Online-Shop geht, Produkt in den Warenkorb macht und das dann nicht bestellt, dass du das dann über einen E-Mail-Flow, also ähnlich wie bei Klaviyo dann auch, dann kannst du drei E-Mails erstellen, wo du sagst, hey Moritz, du wolltest doch das Produkt A kaufen, wieso hast du es nicht gekauft? Im Nachgang kriegt er dann eine E-Mail mit vielleicht 5% Rabatt, und in der dritten E-Mail kriegt er 5% Rabatt und kostenlosen Versand. Und so probierst du das dann auch wie bei Klaviyo zu handhaben. Wie ist es bei euch eigentlich mit Rabatten? Gibt es sowas bei euch im abgebrochenen Cart, oder habt ihr da sowas in die Richtung?
Auf jeden Fall, also, ach, wie es genau, ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel verraten am Ende.
Sonst machen alle
Die
nicht
ganzen
richtig.
Kunden, genau,
Probier ich mal aus.
dreimal abbrechen und dann gibt es 100% Rabatt so in etwa. Nee, auf jeden Fall kannst du bei Klaviyo auch alles einstellen. Ich glaube, das ist je nachdem, wie weit du jetzt in deinem Business bist, wenn du sagst, du willst gerade wirklich, wie du gesagt hast, nur etwas für Abandoned Cards, dann ist so ein Tool wahrscheinlich absolut richtig. Weil du einfach eine sehr einfache Handhabung hast, wahrscheinlich einen billigen Preis und dann passt alles. Und dann kannst du später immer noch wechseln. Das sollte man sich eh mal offen lassen und sagen, hey, wenn ich was Besseres finde, dann werde ich auch wechseln und nicht auf ein Tool unbedingt versteifen. Aber ja, also haben wir bei Klaviyo auch drin, wenn jemand den Kauf abbricht, bekommt er eine Mail.
Cool, genau, ja. Ja, cool. Dann lass uns mal vom E-Mail-Thema vielleicht auf ein weiteres spannendes Thema, was ja auch immer in dieser Scaling-Phase super entscheidend wird bei euch. Hat man ja bei dir auf LinkedIn auch gesehen, in den letzten Posts, das Logistik-Thema. Ist ja gefühlt für jeden aus dem E-Commerce, der jetzt in dieser Startup-Bubble auch drin ist und einfach jetzt so sehr stark am Wachsen ist, auch durch Corona vielleicht. Ist ja immer entscheidend, ob man die Logistik in-house macht oder ob du dir eine Third Party irgendwie eine Logistik suchst. Gibt es da jetzt auch super viele Angebote wie Alaiko, Hive und zahlreiche andere, auch noch ein bisschen kleinere Player. Wie macht ihr das?
Wir hatten, nee, nicht letztes Jahr. Dieses Jahr im, dieses Jahr im Februar, so rum. Manchmal die Zeiten sind schwierig. Dieses Jahr im Februar hatten wir den Versand ausgelagert, also an eine Third Party abgegeben. Hier bei uns ein ziemlich kleiner Player um die Ecke. Und ja, werden das Ganze jetzt wieder zurückholen aus verschiedenen Gründen. Aber ja, im Prinzip, wir waren nicht mit. Wie kann ich das gut sagen? Wir waren nicht ganz zufrieden, einfach fertig aus und denken, wir können das selbst in-house inzwischen besser machen. Damals hat uns noch so ein bisschen das Know-how gefehlt, wie wir das gut machen könnten. Und ja, da bin ich gerade auch dabei, Xentral bei uns zu implementieren, um jetzt direkt irgendwie ein Tool zu nennen. Ist ein ERP-System sehr, sehr, sehr komplex. Also das kann weitaus mehr als die Logistik. Wir werden es erstmal nur für die Logistik benutzen. Aber du kannst darüber die Buchhaltung abbilden, du kannst Controlling damit machen, du kannst den Einkauf steuern, du kannst eigentlich alles darüber
Also
machen.
All-in-One-Paket-mäßig.
Genau, genau.
Ja, krass. Okay, und was willst du denn einem raten, der jetzt anfängt? Also wir gehen jetzt mal, wir versetzen uns jetzt mal zurück. Pieces ist jetzt ein Tag alt. Du hast jetzt das an Friends and Family geschickt und hast jetzt die ersten 10 Sales und die hast du jetzt, sagen wir mal, jeden Tag. Was willst du da empfehlen? Also würdest du sagen, okay, komm, ich mache die Logistik selbst, oder würdest du sagen, komm, ich gebe dieses Thema Logistik pauschal direkt an irgendjemanden ab, um mich damit nicht zu kümmern, um meinen Fokus so auf Marketing, generell grundsätzlich Vertrieb zu setzen?
Ey, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also ich habe da von mir selbst, wie gesagt, auch schon verschiedene Erfahrungen gemacht. Und wir sagen jetzt auch nicht nur, weil wir dort nicht 100% zufrieden waren und es jetzt wieder zurückholen, sagen wir nicht, hey, wir werden nie wieder den Versand auslagern. An sich wissen wir, es ist, glaube ich, für die meisten E-Commerce-Firmen, je nachdem, in welcher Wachstumsphase und welche Schwerpunkte sie auch setzen möchte, kann das gut oder schlecht sein. Wir wissen eigentlich, dass wir nicht unbedingt die besten Leute sind darin, Sachen zu verschicken. Deswegen haben wir das ausgelagert. Wir haben aber, wie gesagt, auch schon alle Erfahrungen gemacht. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die sind weitaus größer als wir. Die einen davon sagen, hey, wir wollen das in-house machen. Wir haben bisher noch niemanden gefunden, der das besser kann als wir. Und andere sagen, hey, wir wollen es einfach nur abgeben. Wir zahlen dort irgendwie, was weiß ich, da gibt es schon echt gute Preise teilweise, wenn du eine hohe Versandmenge hast, deine Artikel nicht allzu groß sind, dann zahlst du teilweise unter einem Euro für eine Bestellung. Und ja, das musst du auch erstmal selbst schaffen, das zu schlagen, rein vom Preis her. Das schaffst du eigentlich nicht. Und ja, dann macht es natürlich absolut Sinn, das auszulagern. Also da gibt es kein richtig oder falsch.
Glaube ich auch. Ich glaube, das ist ein ganz heikles Thema. Also da geht es ja von ganz, ganz vielen verschiedenen Fragen. Also von, habe ich ein eigenes Lager, wo ich die Produkte grundsätzlich lagern könnte? Und das ist dann ja auch die Frage, ob ich jetzt Fahrräder verkaufe oder ob ich Apple Watch Armbänder verkaufe. Und das ist ja schon mal der erste Punkt. Dann der nächste Punkt, wie du es auch gesagt hast. Also so größere Firmen, die Logistik anbieten, rechnen ja eigentlich immer so mit Picks. Also wie viele Picks habe ich pro Bestellung? Der erste Pick kostet mich dann 1,50 €. Wenn ich dann noch einen Pick habe, kostet er nochmal 20 Cent mehr, dann bin ich bei 1,70. Dann kostet mich die Verpackung nochmal 20 Cent. Und so wird es quasi immer hochgerechnet. Und da musst du dann einfach gucken, okay, lohnt sich's für dich, dass du sagst, okay, ich gebe das ab, zahle dann vielleicht tendenziell auch ein bisschen mehr, als wenn ich es in-house lösen würde. Aber du hast einfach das aus dem Kopf raus. Das heißt, du weißt, okay, wenn jetzt heute eine Bestellung reinkommt, dann weiß ich, die wird heute oder morgen verschickt. Und die Leute, die es für dich machen, die committen sich dann ja auch nur auf dieses eine Ziel. Ey, wir kümmern uns um deinen Versand und kümmer du dich um die Sales. So, dann hat man so eine Synergie. Das ist, glaube ich, so der größte Punkt. Das ist bei mir jetzt aktuell auch so in einem Online-Shop. Wir verkaufen da so, das ist so ein TikTok-Produkt gefühlt, so Apple Watch-Armbänder, also super cool, kleine Produkte. Also alles, was gut ist, haben wir eigentlich. Kleine Produkte, kann mit Warenpost verschickt werden für 2,90 €, also super cool. Und wir hatten die Logistik auch erst in-house. Hatten dann teilweise so 100 Sales am Tag und dann irgendwann dachten wir uns, okay, weiß ich nicht, ob wir das jetzt so weitermachen wollen. Einfach, weil man dann gucken muss, okay, es muss Personal da sein. Ich bin ehrlich, ich mache das primär eigentlich über 450-Euro-Kräfte. Also von meinem WG-Kollegen bis hin zu meiner Tante hat da schon jeder geholfen. Und ich habe mich auch noch nie getraut, da jemanden Vollzeit für anzustellen, für dieses Logistik-Ding. Deswegen ist super schwieriges Thema, aber wenn du jetzt dich entscheidest, die Logistik in-house zu machen, dann solltest du dir auf jeden Fall mal zwei Apps anschauen, und zwar einmal SendCloud. Das hat mir auch mal genutzt. Das ist im Grunde Ja, auch wie so ein Portal, was du in deinem Shop anbindest, auch als Shopify-App. Und da kannst du quasi dir Labels erzeugen lassen, du kannst dir Retouren-Labels erzeugen lassen. Das heißt, du hast im Grunde dein Logistiksystem für dein Inhouse-Part. Hast alles in der All-in-One-Lösung. Ist relativ teuer, finde ich persönlich. Also man zahlt relativ viel, auch wenn du deine eigenen DHL-Verträge oder so anbinden willst. Dann musst du da schon relativ tief in die Tasche greifen. Aber du hast dann nicht diesen manuellen Aufwand. Bin ich ehrlich, habe ich bei meinen ersten 5 Bestellungen auch gemacht. Immer Copy-Paste von der Bestellung in DHL-System oder was weiß ich. So 10 Minuten pro Bestellung gebraucht. Aber da ist SendCloud auf jeden Fall krass. Bisschen einfacher und eine abgespeckte Version davon ist dann Easy DHL. Die sind jetzt auch seit, ja, ich würde jetzt sagen, letztem Jahr so richtig auf dem Markt und pushen da aktuell auch relativ gut im Shopify App Store. Und da hast du eben auch die Möglichkeit, du kannst quasi deine Verträge anbinden direkt und hast dann über Shopify die Möglichkeit, dir relativ schnell und auch kosteneffizient, also ich weiß, dass der Plan dann so $20 kostet, dir Labels erstellen zu lassen. Also kannst du absolut nicht meckern. Für $20 dir Labels erstellen lassen, halt unlimitiert. Super krass. Und die checken auch, das kam jetzt neu raus, weiß ich, gestern, ob deine Hausnummer richtig ist oder die des Kunden. Ist es bei euch auch ein Problem?
Ja, ist immer ein Problem. Ist auch so ein typisches E-Commerce-Problem, dass inzwischen haben wir es fast perfekt optimiert. Da muss man so ein bisschen in dem Warenkorb rumspielen, wie welche Adresse jetzt Pflicht ist und wie man das und das benennt. Aber das hat man ständig, dass irgendwie hier keine Hausnummer angegeben oder Postleitzahl falsch. Also das.
Genau. Da gibt es ja auch verschiedene Shopify-Apps, die das probieren zu lösen. Ich bin da auch noch ein bisschen am Verzweifeln. Wir versuchen auch eine Lösung zu finden für nicht Shopify Plus. Habt ihr Shopify Plus mit Pieces? Das heißt, ihr probiert da auch ein bisschen zu tricksen, dass ihr an den Checkout gescheit rankommt.
Ja, also wie gesagt, wir haben das irgendwann mal auch vor Ewigkeiten relativ gut gelöst, sodass wir jetzt irgendwie eine Bestellung die Woche haben, wo was nicht richtig ist. Da schreibt man eine Mail und fertig.
Okay, das ist ja entspannt. Weil um dich das wissen zu lassen, ist bei Shopify so, du hast quasi im Checkout ist eine Eingabe von deinem Namen und danach folgt die Straße mit der Hausnummer. Und das ist im Grunde das Problem, dass dann viele Leute sagen, okay, ich bin jetzt ein Gangster und gebe nur meine Straße ein. Die machen das vielleicht auch unwissentlich, aber es ist halt für dich super ein großer Painpoint, weil entweder druckst du gefühlt schon das Label aus und siehst dann, ey, der hat die Hausnummer vergessen. Oder das geht an die Logistik oder was auch immer und dann musst du den anschreiben, der antwortet dann vielleicht 3, 4 Tage nicht und das triggert dich dann auch, wenn diese Bestellung die ganze Zeit als offen in deinem Shop angezeigt wird. So, das kennt
Kenne ich,
jeder, das
kenne
kennt
ich.
jeder. Also, wenn du siehst, okay, vor 4 Tagen war eine offene Bestellung, was ist denn da los? Du denkst dir so, komm, ich gehe jetzt drauf, Produkt ist da, was will ich mehr? Und dann Hausnummer fehlt. Das ist wirklich ernüchternd. Deswegen da immer drauf achten. Ich habe mal, bei Shopify gibt es ja auch noch das optionale Feld, dass du so sagst, ich wohne im dritten Stock oder so. Und da gibt es auch viele, die gesagt haben, okay, komm, ich nutze das ein bisschen anders und benenne das Feld in Hausnummer um. Das kennt man auch. Ich sehe das bei meinen Online-Shops dann. Kennst du vielleicht auch, dass sie zweimal deren Hausnummer eingegeben haben. Einmal im Adressfeld und dann im optionalen Zusatzfeld, weil die dieses Google oder es gibt ja dieses Autofill, heißt das dann ja. Und das ist eine Lösung, die viele genommen haben. Das Problem da ist halt, das übernimmt dann DHL und DPD und die Logistikdienstleister leider nicht richtig. Deswegen ein ganz großer Pain.
Ja, fühle ich dich auf jeden Fall. Nochmal um zurück zu den Logistik-Apps zu kommen. Ich kann auch noch von unseren Startseiten absolut die normale DHL-App empfehlen. Also wenn es die noch gibt, ich glaube, die gab es teilweise dann auch irgendwie nicht mehr oder so.
Ich glaube, DHL hat jetzt auch tatsächlich mit diesem Easy DHL irgendwie eine Kooperation. Ich war letztens
Ach echt?
ich war im Geschäftskundenportal und da wurde mir die auf jeden Fall vorgeschlagen.
Ah, krass. Okay.
Ja.
Ja, ich weiß es nicht genau. Wir haben damit früher immer verschickt. Das hat alles prima geklappt. Konnte ich mich auch nie beschweren.
Genau, ging es ja eigentlich im Grunde darum, einfach das Label zu erzeugen und das
Genau.
automatisiert, ne?
Genau.
Und das dann richtig vielleicht reinzubuchen, ob du dann vielleicht auch internationale Kunden hast, dann musst du halt noch nicht nur DHL Paket, sondern DHL-Paket international anbinden
Ja.
und so geht es dann seine Wege.
Das Geschäftskundenportal ist nochmal ein Ding für sich und der DHL-Support. Davon will ich jetzt gar nicht anfangen.
Oh, ich bin ehrlich, der DHL-Support finde ich krass.
Findest du? Okay. Dann hast du andere Erfahrungen gemacht als
Ich
wir.
habe bis jetzt noch nie, also DHL Geschäftskundenportal, muss man sagen, das sieht so aus, als wäre das 1800 ja designt worden und
Aber es ist
auch
neu
programmiert
gemacht
worden.
worden. Das hast du gesehen.
Genau, es wurde jetzt, keine Ahnung, vor, war das 1.9. oder so, wurde, glaube ich,
Ja.
da ein Facelift rausgebracht. Sieht auf jeden Fall jetzt schon deutlich krasser aus als vorher. Aber
Ja.
ich glaube, bei so großen Konzernen ist es eh immer so, die einen machen eine gute Erfahrung mit dem Support und die anderen schlechter.
Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es komplett schlecht war, aber es alleine diese Warteschlangen bin ich halt nicht so ein Fan von.
Das, was am meisten triggert, ist die Musik in den Warteschlangen.
Oh ja, oh ja.
Alles andere ist okay. Du denkst dir so, ich könnte warten, aber nicht bei dieser Musik.
Also wirklich, ja, kenne ich sehr gut.
Ja, krass. Cool, dann lass uns mal weitergehen zu dem nächsten Thema, und zwar so Sales, wie man quasi aus einem Sale noch ein bisschen mehr machen kann. Wir hatten im Vorhinein auch schon mal gesprochen, Moritz kennt die App jetzt nicht. Aber ich habe die schon relativ häufig verwendet und mache damit auch teilweise sehr gute Erfahrungen. Und zwar heißt die Reconvert. Das kannst du quasi auf deiner Checkout-Seite. Das heißt, wir stellen uns vor, ein Kunde bestellt bei dir im Shop, kauft sich ein T-Shirt und dann bezahlt er und dann kommt er auf diese Order-Confirmation-Seite. Und da hast du dann die Möglichkeit zu sagen, ey, nimm doch bitte noch ein zweites T-Shirt dazu für 20% Rabatt. Und was du dann im Grunde machst, ist, du hast im Grunde eine Bestellung, der hätte quasi für 20 € gekauft, aber weil du ihm noch diesen Upsell angeboten hast, sagt er, komm, für die 20% Minus nehme ich das mit. Und ab dem Zeitpunkt hast du dann ja schon den Benefit und den Vorteil von der höheren Average Order Value. Ist bei euch in dem Use Case natürlich wieder ein bisschen schwieriger, weil man kann ja von einem Produkt nicht noch ein zweites erzeugen, das dann quasi mitgenommen werden kann. Aber man könnte ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier mal Pieces, Mützen, weil du jetzt auch eine aufhast oder so, von denen man dann eine hinzufügen kann für einen Zehner oder so. Und auf jeden Fall eine spannende Möglichkeit, denke ich.
Auf jeden Fall, wir haben das auch ähnlich. Wir haben es nur nicht über eine App gelöst, sondern wir haben es einfach in der Seite eingebaut, dass
MK dann?
man nicht im Cart davor, dass man halt direkt angezeigt, boah, jetzt weiß ich gar nicht ganz genau. Schon wieder
Also
eine Weile
frequently
her.
bought together mäßig, wie bei Amazon ist das ja im Grunde dann, oder?
Einfach nur andere Sachen in deiner Größe machen wir.
Ja,
Weil
genau.
eben bei uns das über die Größe läuft und dann kriegt man direkt Sachen angezeigt, die einem auch passen würden. Und das klappt auch.
Ja, safe. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Average Order Value, also deinen durchschnittlichen Bestellwert in deinem Shop ein bisschen enhancen kannst. Also das Einfachste ist ja im Grunde, wie du das sagst, zu sagen, komm, ich empfehle dir jetzt auf der Produktseite noch ein paar andere Sachen. Das
Genau.
Ding ist, es kann halt auch sein, dass der Kunde sagt, ich gehe halt so steil auf dieses eine Produkt, dass ich nur das haben will, dann kannst du den ja technisch upsellen mit was du willst und er wird das nicht machen. Aber ich glaube, dass auch, wenn du schon gekauft hast, dann ist ja schon dieser, okay, ich gebe jetzt bewusst Geld aus und ich vertraue auch dem Online-Shop meine Amex-Karten an und gehe da den Weg, dass, glaube ich, dann die Hemmschwelle nochmal zu bestellen, vielleicht auch direkt im Upsell, ein bisschen geringer ist. Deswegen super spannende App, auf jeden Fall mal anschauen.
Wie heißt die? Die werde ich mir auf jeden Fall.
Reconvert.
Okay. Ja, schaue ich mir einfach mal.
Safe, ich schicke dir mal einen Link von meinem Online-Shop, dann kannst du es mal sehen in Action.
Easy, easy.
Cool. Dann, was übel wichtig ist und was, glaube ich, auch ein paar Leute unterschätzen, ist das Design vom Shop, also wie das aufgebaut ist, wie das Theme ist, wie die Struktur ist. Und da scheiden sich so nach meinem Gedankengang auch die Geister, ob man irgendwie einen Page-Builder nutzt. Also man kann sich das vorstellen, wie im Grunde Wix oder Jimdo für Shopify. So der größte Player ist, glaube ich, da so Gempages und Pagefly. Oder ob man alles fix codet. Das heißt, ich setze alles im Code fest und mache das dann irgendwie über Meta-Fields oder so oder über verschiedene Page-Templates. Wie macht ihr das?
Wir haben im Prinzip alles gecodet. Also wir
Okay.
haben gar keine Erfahrung mit irgendwelchen Page-Bildern gemacht oder sonst was. Anfangs hatten wir eben eine sehr, sehr einfache Seite, die wir teilweise, also du kannst ja in Shopify direkt auch schon sehr viel machen.
Genau, ja, du kannst
Muss
ja
man mal
verschiedene
sagen.
Themes quasi nehmen, ne? Du hast dann so Grund,
Genau.
so wie Baukästen ist das.
Genau. Wenn du ein geiles Theme dir nimmst und das gut zusammenstellst mit deinem Baukastensystem und dann vielleicht ein paar Zeilen HTML noch kannst, dann kannst du da schon relativ viel machen, würde ich sagen. Und das haben wir relativ lange gemacht und ja, seitdem es dann irgendwann auch für uns deutlich zu kompliziert wird, haben wir eben noch einen Entwickler bei uns mit an der Seite, der uns da ein bisschen unter die Arme greift und die Sachen dann auch übernimmt.
Cool. Das heißt, ihr habt quasi, ich sage jetzt mal so, den komplexeren Weg gewählt und sagt, okay, komm, das lohnt sich dann vielleicht auch eher für Shops, die auch ein gewisses Bestellvolumen haben, weil eine Entwicklerstunde natürlich mehr kostet, als wenn ich jetzt das über irgendein System mache wie Pagefly, was halt ganz cool ist, weil es quasi so ist. Du kannst dir so vorstellen, du schiebst quasi mit verschiedenen Blöcken, im Grunde wie so Lego, also du baust da dir eine Seite mit verschiedenen Bausteinen zusammen. Kannst sie dann auf den verschiedenen Gerätetypen anpassen. Das heißt, du hast eine Desktop, eine iPad und eine Mobile-Version und kannst dir quasi so ohne eine einzige Zeile Code quasi eine komplette Page so zusammenbauen. Finde ich ganz cool. Das Problem ist, dass ich nicht so, oder manchmal ist es so, dass ich mir denke, okay, lass uns lieber alles fix coden, einfach auch aus dem Aspekt so der Ladezeit, weil das ja auch immer bei Shops merkt man das ja auch. Wenn ich irgendwie auf den Shop gehe und ich schon 10 Sekunden warten muss, bis der geladen ist, obwohl ich LTE habe, dann denke ich mir so, okay, so, das kann es ja nicht sein.
Nee, das ist ja auch von Google ein krasser Faktor, wie deine Seite bewertet wird und und. Also Ladezeit sollte man auf keinen Fall unterschätzen.
Ja, dieses ganze Page-Speed-Ding und so, ja.
Genau, ist schon ein fettes Thema. Deswegen, ich habe mit so einem Page-Builder auch noch relativ wenig Erfahrung. Du hast da sicher mehr Ahnung als ich. Aber wenn du sagst, die Ladezeit leidet darunter.
Also, das ist genau der Painpoint. Also, ich bin mir gar nicht so sicher, weil die haben jetzt in letzter Zeit super viele Updates, das weiß ich, bei Pagefly rausgebracht. Und es gibt ja auch namhafte Stores, die dann auch mit Pagefly arbeiten. Da ist das dann so, dass quasi das Theme ist im Grunde nur aus dem Header, dem Card und dem Footer gecodet. Und alle anderen Seiten, wie Produktseiten, Startseite, Über uns Seite, Kontaktseite, was auch immer, sind dann alle dementsprechend über den Page Builder gebaut. Deswegen
Krass.
könnte das für dich dann eben auch was Spannendes sein, dass du vielleicht deinen Shop nicht direkt von einem Entwickler für einen fünfstelligen Betrag entwickeln lässt, sondern vielleicht da auf die Sparflamme gehst, bis du so ein Proof of Concept hast und das dann gegebenenfalls noch erweitern kannst. Eben über Pagefly oder Gempages ist, glaube ich, so der andere Big Player. Ansonsten gibt es auch noch so kleinere Apps, wie zum Beispiel Variant Option Swatch Kings heißen die. Die machen es dir im Grunde ein bisschen einfacher, wenn du einfach deine Variantenauswahl ein bisschen anpassen willst. Man sieht es immer auf LinkedIn bei Samuel Hess, der ja auch ganz viel Conversion Rate Optimization macht, wie er dann bei Snox auf der Product Page so ein bisschen testet. Deswegen finde ich es auch immer super spannend. Es gibt ja viele, die sagen, du musst für die Variante von Größe einen Dropdown haben. Und dann gibt es andere, die sagen, okay, mach lieber so Buttons. Kennst du das, die Problematik?
Ich red weiter. Problematik haben wir nicht, deswegen ich lese die Posts auf LinkedIn und bekomme das so ein bisschen mit, aber wie gesagt, wir haben keine Varianten, wir haben keine
Ah,
Größen.
ich erinnere mich, stimmt. Ihr habt ja immer nur einen, sonst wäre es ein bisschen Wucher, stimmt. Ja,
Genau.
aber genau das ist das Ding. Also du findest quasi durch Shopify und in den verschiedenen Apps dann die Möglichkeit, wie gesagt auch mit der genannten, wo du halt super deine Farben oder deine Bilder ein bisschen anpassen kannst, dass das Look and Feel einfach ein bisschen hochwertiger ist und dass die Kunden auch checken, okay, dein Store ist cool und die können dir vertrauen. Cool. Dann die letzte App, die ich noch ausgesucht hatte, ist ein bisschen was zum Analysieren, weil es ja, man sieht ja auch immer bei Instagram oder so diese Werbung, wo jemand zeigt, ey, ich bin der Coach XY, ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht, ich fahre in meinem Lamborghini in Dubai, der so oder so gemietet ist.
Komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe Porsche Cayman S. Ich meine, wer hat sie von uns noch nicht gesehen? So, wieso haben wir das noch nicht gemacht? Aber da scheinen sich auch die Geister so von Umsatz zu gewinnen und wie du das dann auch richtig ermitteln kannst, das fühlt, glaube ich, auch jeder aus dem E-Commerce. Also man fragt sich dann immer, ey, was bleibt jetzt von meinen 100.000 Euro Umsatz so final hängen? Also mache ich das dann alles in einem aufwendigen Google-Sheet und schreibe dann da alles manuell runter? Oder nutzt eben die App, die ich jetzt vorstelle, und zwar BeProfit. Das ist eine App, die ich in meinen Shops auch immer nutze. Das ist so das Erste, was ich installiere, gefühlt. Da kannst du quasi deine Social Media Accounts, also von TikTok bis hin zu Snapchat, Pinterest, Facebook, alles hinzufügen. Deine Produktkosten, also alles. Und das errechnet dir dann quasi tagesaktuell, was hast du heute für eine Gross Margin und einfach alle Werte, die du wissen musst und bei welchem Produkt hast du die höchste Marge und was die niedrigste. Und kannst da im Grunde auch so ein bisschen mit den Daten dann spielen, um das so ein bisschen besser im Griff zu haben. Wie macht ihr das bei euch? Habt ihr auch so ein System oder macht ihr das so auch in den Google Sheets?
Bisher noch absolut über Google Sheets. Bei uns ist es ja auch wieder ein bisschen anders. Wir haben ja noch relativ viel Operations hinten dran. Also wir bekommen die Klamotten, wir müssen sie erstmal aufbereiten, wir müssen sie erstmal zur Wäscherei bringen. Also wir haben nicht einen Lieferkosten, also einmal Lieferkosten, Artikelkosten, die kommen zu uns, werden in den Shop hochgeladen und werden tausendmal verkauft, sondern jedes Produkt wird einzeln hochgeladen, was ja dann auch wieder irgendwo Geld kostet. Das heißt, es ist etwas komplizierter und bisher haben wir es ganz gut über ein Google Sheet gelöst. Wir kennen unsere Marge, wir wissen, welchen ROAS wir brauchen, wir wissen was auch immer und damit fahren wir ganz gut. Ja, deswegen bisher klappt das. Ich glaube aber, was auch viele unterschätzen, gerade in der Anfangszeit, ich weiß jetzt nicht, was man hier für Zuhörer genauer bekommt, aber vermutlich eher Leute, die jetzt noch nicht den größten Online-Shop haben bisher. Man unterschätzt wirklich, was da hinten dran steckt.
Ja, hast du die ganzen Umkosten, ne? Also man denkt
Genau.
dann, okay, ich habe jetzt einen Online-Shop, der kostet mich vielleicht 20 € oder 25 € mit Shopify im Monat. Und dann denkst du dir, das ist es im Grunde, aber da kommen so viele Dinge auf dich zu, von der Verpackung bis hin zum Versandlabel, das dich 9 Cent kostet oder was weiß ich. Zu krass oder was für Tools du da nutzt oder was für Apps, die Domain, die E-Mail. Und das ist auf jeden Fall was, wo du mit deiner Marge auf jeden Fall ein bisschen Puffer einplanen solltest, wenn
Ja.
du jetzt mit deinem Online-Shop neu startest.
Deswegen jetzt eine Frage an dich, ob reicht diese App denn? Wenn du jetzt, weil mein erster Gedanke, als du das jetzt erzählt hast, war so, ja gut, du kennst dann deine Ausgaben in, keine Ahnung, Facebook und kennst deine Einnahmen, aber damit ist ja noch nichts getan.
Also es ist so im Grunde, ich kann quasi auch die Produktkosten hinterlegen, was der Versand kostet,
Okay.
was der mich auch wirklich kostet. Das Einzige, was da natürlich nicht drin, also ich habe im Grunde alles, wenn mein Online-Shop jetzt am Tag 5.000 € Umsatz macht, dann sagt mir das Tool nach Produktkosten, nach Versandkosten, nach Handlingkosten, im Grunde nach allen Kosten, die mir einfallen, außer natürlich mein Büro muss bezahlt werden, mein Firmenwagen, mein Laptop, sowas alles, das ist klar. Aber sonst sagt mir im Grunde, okay, von den 5.000 sind jetzt quasi 2.000 € in deiner Tasche.
Okay.
Und von denen muss ich quasi weiter kalkulieren, okay, ich muss Mitarbeiter A bezahlen, ich muss mein Handyvertrag bezahlen und so kann man das dann weiter aufschlüsseln. Aber ich glaube schon, dass das ein super, super hilfreiches Tool ist, einfach um da auch ein bisschen mal zu starten. Vor allem bei euch ist jetzt so, ihr habt ja schon Erfahrung in diesem Bereich, das heißt, ihr macht den Online-Shop jetzt schon über Jahre hinweg. Das heißt, ihr kennt dieses, okay, was für Metriken habe ich, was für ein ROAS brauche ich? Ist ja auch immer dieses Break-Even-ROAS, ab wann bin ich profitabel? Und das, glaube ich, kommt dann auch immer mit der Zeit, dass du dein Wissen und dein Knowledge so in den Topics dann so ein bisschen ausbauen kannst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich glaube, für einen Anfang kann es auf jeden Fall sehr gut sein, wenn du, wie du sagst, alle variablen Kosten hinterlegen kannst. Dann ziehst du die Festkosten ab und dann theoretisch hast du ja schon den Monatsabschluss, mehr oder weniger. Dann weißt du, ey, ich habe jetzt diesen Monat, wie du gesagt hast, keine Ahnung, jeden Tag 5.000 oder sagen wir einfach 100.000 über den Monat gemacht. Du hast deine variablen Kosten, die hast du sowieso hinterlegt schon. Und das heißt, keine Ahnung, du hast dann ohne die Festkosten hast du von mir aus 30.000 € Gewinn. Dann ziehst du nochmal deine Bürokosten und Lohnkosten ab und dann sagen wir, hast du deine 15.000 € Gewinn am Ende vom Monat und dann weißt du, ey, es läuft alles gut.
Genau so ist
So in
es. Und
etwa.
dann kannst du entscheiden, gehst du zur Logistik extern? Nein,
Ja.
Spaß. Aber das glaube ich auf jeden Fall super wichtig, dass du
Ja.
deine Kennzahlen einfach nie aus dem Auge verlierst. Und auch wenn du dann siehst, okay, bei dir funzt das jetzt immer besser und du gehst von den 100 oder von den 30 Sales am Tag auf die 50 und dann immer so weiter. Und da solltest du auf jeden Fall immer ein Auge drauf haben, dass du nicht einfach den Ad-Spend so in die Höhe schießt, dass du eben die Sales auch dementsprechend hast. Weil, wenn man mal ehrlich ist, das, was uns am Ende interessiert, ist dann auch das, was bei uns hängen bleibt. So, Wachstum ist cool, es geht auch immer darum, profitabel zu wachsen. So from my point of view.
Auf jeden Fall.
Genau, cool. Hast du denn sonst noch irgendeine App, die wir jetzt so komplett außen vor gelassen haben?
Lass mich mal ganz kurz in unser App-Schaubild gehen. Also ich meine, je nachdem, wenn du halt Klarna benutzen möchtest als
Da habe ich auch ohne Scheiß gerade drüber
Zahlmethode.
nachgedacht.
Ja, hast
Ja,
du? Ja,
ich habe.
also würde ich auf jeden Fall sagen, sollte man dann auch benutzen.
Zahlen da viele bei euch drüber, Klarna?
Ja, ist die zweitgrößte Zahlmethode, würde ich sagen.
Krass, okay.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher mehr. Ich habe da das mal ausgewertet. Also klar, eins ist PayPal. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Doch Klarna war, glaube ich, noch auf Platz 2 vor Shopify Payments.
Also es gibt ja Klarna, kannst du ja anbinden, einmal über Shopify Payments auch direkt.
Genau.
Da hast du dann, glaube ich, Sofortüberweisung. Da geht auch Klarna Rechnung, aber das ist bei manchen Stores dann noch nicht freigeschaltet. Deswegen, wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, mach dir am besten bei Klarna selbst ein Konto und dann kannst du das relativ easy über die Shopify-App anbinden. Und da hast du dann Klarna Rechnung, Klarna Sofortüberweisung und wie heißt das andere?
Pay later.
Ja, kann sein. Also es gibt auf jeden Fall, glaube ich, drei
Ja, es
verschiedene
gibt drei.
Dinger bei Klarna. Ja, genau. Und ist auf jeden Fall krass. Was sonst noch cool ist bei uns, ist Amazon Pay. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja. Hatten wir einmal einen riesen Struggle mit, habe ich auch mal einen LinkedIn-Post drüber gemacht, weil unser Account da irgendwie gesperrt wurde, weil wir früher noch einen Account hatten, weil wir mal ein FBA gemacht haben und was auch immer. Dann, also ein Tipp an euch, wenn ihr irgendwie mal was hinterlegen müsst oder sowas, die geben euch dann immer so eine, auch an dich, so eine 30-Tage-Frist, um auf die Mail zu antworten, um das zu hinterlegen und was auch immer, dann wird dein Konto irgendwann gesperrt. Lass es nie darauf ankommen.
Muss man, besser ist es, glaube ich, ja.
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 Also.
Generell so alle Tools ist, glaube ich, da so ganz empfindlich. Auch PayPal, das hatte ich auch letztens. Ich hatte noch ein Konto, wo ich nie 1 € umgesetzt habe. Und das musste ich dann sperren, aber ich konnte oder schließen, aber ich konnte es nicht schließen, weil ich keine Zahlungsmethode hinzugefügt habe. Aber mein Konto war eingeschränkt, sodass ich keine Zahlungsmethode hinzufügen könnte. Also es ging eigentlich nicht. Also es war so komplett dumm, weil also es hat sich so komplett kollidiert. Aber am Ende hat es dann doch funktioniert und jetzt kann ich mir auch wieder Geld von meinem Guthaben dann auszahlen lassen. Aber auf jeden Fall ein schwieriger Punkt und generell Zahlungsmethoden auch super wichtig für deinen Shop.
Auf jeden Fall. Kann man gefühlt eine eigene Podcast-Folge drüber machen.
Ist so. Cool, ich glaube, dann wären wir soweit beim Abschluss.
Ja.
Wenn du irgendwie Fragen oder wie kann man dich am besten erreichen, so auf Johannes Klich angelehnt?
ja, wenn der, die Zuhörerin möchte, kann er gerne mal die Seite auschecken, pieces.de und ansonsten pieces-de auf Instagram folgen. Mir privat gerne auch, aber das ist eher sekundär.
Und
Oder
bitte direkt
LinkedIn.
kaufen und nicht auf die Warenkorbabbrüche warten. Ne?
Genau.
Dankeschön.
LinkedIn
Cool.
geht natürlich auch.
Genau, LinkedIn sind ja wahrscheinlich auch viele von den Zuhörern von euch.
Genau.
Cool. Dann vielen lieben Dank dir.
Danke auch. Hat sehr Spaß gemacht.
Fand ich auch, fand ich auch. Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge und ja, dann bis dahin.
Jo, ciao, ciao.
Ciao, ciao.